Ja, was würden die Leute sagen, wer ist der grösste Mensch, der je geboren worden ist? Wir würden eine Umfrage machen. Ist das bei den Politikern der Nelson Mandela, bei den Forschern und Erfindern, vielleicht der Leonardo da Vinci, in der Wirtschaft, bei den Managern, vielleicht der Nicolas Hayek mit der Swatch Group, im Sport, vielleicht würde man sagen, Roger Federer, mit Sicherheit, kommt ja aus meiner Gegend, gell? Bei den Menschenfreunden würde man vielleicht sagen, Mutter Teresa. Vielleicht unter Christen. Vielleicht würde man sagen, ja, der Petrus, der Fels, auf dem Gott die Kirche aufgebaut hat. Vielleicht der Paulus, der ja die grössten Teil vom Neuen Testament geschrieben hat. Oder vielleicht würden andere sagen, der Abraham, der Stammvater, mit dem hat ja alles angefangen. Oder der Mose, der das Volk aus Ägypten geführt hat. Aber ich glaube, kaum einer würde gerade in unserem Umfeld sagen, dass der grösste Mensch, der je gelebt hat, der Johannes der Täufer ist. Und trotzdem ist er das. Der Johannes der Täufer, von ihm wird gesagt, dass er der Mensch ist, der grösste Mensch, der je geboren ist. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner grösser ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist grösser als er. Jesus selber sagt doch, keiner ist grösser als der Johannes der Täufer. Keiner ist grösser als der goldige Kutz, der in der Wüste gesehen ist, als der Eigenbrötler, der sich von Heuschrecken ernährt hat. Keiner ist grösser als der Verkündiger, der eigentlich eine Botschaft hatte, die man in drei Sätzen zusammenfassen konnte. Gottes Reich ist nach, kehrt um, lasst euch taufen. Keiner ist grösser als der Prediger, der seine gesamten Nachfolger an Jesus verloren hat, wo alle übergelaufen sind, als der Bußprediger, der als Geburtstagsgeschenk ohne Kopf geendet hat. Keiner ist grösser, sagt Jesus. Und mit der Geburt von Johannes, da ist das so gegangen. Eben eine wundersame Geburt, wie die von Jesus, die auch Parallelen hat. Und ich lese jetzt aus Lukas 1, 57 bis 66. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderte sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn. Und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Es war eine wundersame Geburt, die Geburt von Johannes dem Täufer. Die ganze Gegend, heisst es, war in Aufregung. Die Nachbarn von der Elisabeth und von Zacharias, die haben sich gefreut, dass Elisabeth doch noch ein Kind bekommen konnte. Alle Anwesenden haben sich gewundert, wieso dass denn die zwei die Tradition durchbrechen und das Kind nicht wie den Vater und wie den Grossvater nennen. Sie haben es irgendwie nicht verstehen. Nicht einmal ein Verwandter jemals hat so geheissen. Und irgendwie sind sie auch ein bisschen entrüstet gewesen, mit welcher Vehemenz, dass die zwei die Tradition unterbrochen haben. Dass Elisabeth gesagt hat, er soll Johannes heissen. Und nachher, wo sie eigentlich wollen, Zacharias zu Wort kommen lassen, das schreibt er einfach auf, er heisst so, basta, es ist so. Und alle haben sich gefürchtet, wo der Zacharias plötzlich wieder hätte schwätzen können. Ist eine Furcht über alle gekommen. Und alle haben gemerkt, da ist etwas Besonderes im Tun. Ein besonderer Mensch muss geboren werden. Was wird echt aus diesem Kindchen mal werden? Ein besonderer Mensch? Ein Mensch mit einer besonderen Geschichte? Mit einem besonderen Auftrag? Sie sind nämlich auf die Idee gekommen, denn immer dort, wo Frauen Kinder bekommen haben, wo eigentlich sonst nicht hätten Kinder bekommen können, haben die Kinder eine besondere Geschichte gehabt. Das war beim Isaac so. Er war der Verheißungsträger. Beim Simson, er war nachher der, der das Volk von der Unterdrückung befreit hat. Der Samuel war der, der das Volk geführt hat nach den Richtern und nachher den König eingesetzt hat. Immer dann, wenn Gott die Linie von einer Tradition gebrochen hat, dann ist auch etwas Besonderes geschehen. Da hat er etwas Besonderes vorgehabt. Wo der jüngere Sohn zum Stammhalter geworden ist, beim Isaac, ist auch ein besonderer Moment gewesen. Oder wo der David zum König geworden ist, obwohl er ja eigentlich der Kleinste war. Oder zum Beispiel bei der Ruth, die eine Heidin war, ist aber noch die Stammmutter von Jesus geworden. Immer dann, wenn Gott Tradition durchbrochen hat, hat er etwas Besonderes vorgehabt. Und wenn ein Mensch einen Namen gegeben hat, dann war auch etwas Besonderes mit diesen Menschen. Die hatten einen besonderen Auftrag. Zum Beispiel der Abraham ist der Stammvater geworden vom Volk Israel. Der Jakob ist erstritten worden für Gott. Der Paulus, durch ihn sind die Heiden, ist den Heiden die gute Botschaft gebracht worden. Das war sein Auftrag. Und der Petrus hat ja auch einen neuen Namen bekommen. Und sein Auftrag war, der Begründer der Kirche zu sein, der Fels zu sein, wo die Kirche darauf gebaut wird. Da ist immer etwas Spezielles gegangen. Und natürlich ganz Spezielles gesehen, wenn Gott schon vor der Geburt jemandem einen Namen gegeben hat. Und das war eigentlich nur selten der Fall gewesen. Zum Beispiel beim Isaac, bei Jesus und beim Johannes. Und damit war eigentlich klar gewesen, das ist eine besondere Sache, die da passiert. Da tut jemand Besonderes auf die Welt kommen. Ein besonderer Mensch wird geboren. Der grösste Mensch, wo je geboren worden ist. Und man fragt sich hier, warum? Warum? Was macht denn der Mann so grossartig, das Kind, das hier geboren wird? Und da mit dem platzt der Zacharias raus, unmittelbar nachdem, dass er wieder hat können reden. Und dann heisst es hier, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedachte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in der Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs, wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er das Volk Volk Israel treten sollte. Prophetische Worte sind einmal ein bisschen verworren, oder? Das haben wir schon am letzten Sonntag gehört, dass die Dorfweisen verworren sind. Aber prophetische Worte sind einmal vielleicht schwierig. Aber klar kommt da raus, der Zacharias sagt, warum denn der Johannes einer von den ganz Grossen ist. Obwohl er ja in einfachen Verhältnis zur Welt gekommen ist. Obwohl er eigentlich einen überschaubaren Wirkungskreis hatte in einem Land am Ende der Welt. Und eigentlich ist er ja auch in der Bibel nur eine Randnotiz. Er kommt ja nur am Anfang vor und ist eigentlich nicht wirklich eine dominante Person. Und sein Wirken, das ist ja völlig verblasst neben dem Wirken von Jesus. Der Johannes, der Täufer, hat keine Wunder gemacht und er hat auch keine Heiligen gemacht. All das ist nicht stattgefunden. Und trotzdem kennt der Johannes, der Täufer, jeden Christ. Und einen Haufen Nicht-Christen. Und ich glaube, man kennt ihn, weil er der Wegbereiter von Jesus war. Und Wegbereiter, die Spuren ja vor. Die räumen Sachen aus dem Weg, die roten Dickicht und die ebenen Wege. Und der Johannes hat so den Weg geebnet. Und darum war er der grösste Mensch. Weil er ein Wegbereiter war von Gottes Sohn. Ein Wegbereiter war vom Schöpfer dieser Erde. Vom Erlösen dieser Welt. Er war der Wegbereiter vom Messias. Und das sagen verschiedene Personen. Der Zacharias hat das gesagt, die Propheten haben das vorausgesagt, Jesus hat das gesagt. Das Merkmal von Johannes war, als einer der grössten Menschen, dass er den Weg von Jesus vorbereitet hat. Dass er Jesus die Bahn gebrochen hat. Er hat Menschen zur Umkehr gerufen und er hat Menschen auf Jesus angewiesen, wie man es hier im angeknapperten Bild vom Grünenwald sieht. Aber das Wesentliche sieht man den Johannes den Täufer, der auf Jesus anweist und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und er war der, der die Leute von sich weggewiesen hat und auf Jesus hingewiesen hat. Er hat gesagt, ich muss abnehmen, aber Jesus muss zunehmen. Er hat den Weg bereitet und hat auf Jesus hingewiesen. Und es ist ja erstaunlich, dass jemand, der ein Hinweis ist auf etwas, der grösste Mensch ist, der je gelebt hat. Aber es ist ja so, weil er eben ein Hinweis auf Jesus war. Weil er ein Wegbereiter von Jesus war. Und wenn du etwas vom grössten Mensch willst lernen, wenn du ein Vorbild nimmst, am grössten Mensch, wo Jesus sagt, dass er je gelebt hat, dann ist das ein Wegbereiter zu sein. Ein Wegbereiter zu sein, damit Jesus einziehen kann ins Leben von deinen Freunden, ins Herz von deinen Verwandten, in den Alltag von deinen Nachbarn und ins Bewusstsein von deinen Arbeitskollegen. Dass Jesus einen Weg du kannst ein Wegbereiter sein, dass Jesus einziehen kann in auswegslose Situationen, wie es vorher eben Susanne ja auch geschildert hat. In zerbrochene Beziehungen, die vielleicht mehr unserer Realität entsprechen als die bittere Armut. Aber auch hoffnungslose Situationen, wo Menschen in unseren Gegenden drinnen stecken, dass Jesus dort einziehen kann, dass man ein Wegbereiter ist und Menschen den Blick öffnet für Jesus. Dass man Menschen hilft, zu Jesus zu finden. Dass man Sachen ausräumt, wo Menschen davon abhalten, Jesus zu vertrauen, Gott zu suchen. Dass man Brücken schlägt, Brücken baut, dass Menschen können zurückkehren zu Jesus. Unsere Welt braucht Wegbereiter. Und wenn du einer der grössten Menschen sein willst, dann musst du jemand sein, der ein Wegbereiter ist. Wenn du möchtest Spuren hinterlassen mit deinem Leben, wenn du möchtest etwas bewegen im Leben von anderen Menschen, wenn du möchtest einen Unterschied machen, wenn deine Anwesenheit neuem soll sagen sein, wenn dein Dienst etwas bewirken soll, dann musst du nicht ein Weltmeister sein im Golf spielen, du musst keine Erfindung machen, die die Welt auf den Kopf stellt, du musst nicht täglich in der Zeitung kommen, du musst auch nicht einer der 300 reichsten Schweizer sein oder von den Menschen der Welt und du musst auch nicht der grösste Theologe sein und alles wissen, du musst ein Wegbereiter von Jesus sein. So wie es der Johannes eben war. Der Johannes war einer der ganz Grossen, weil er ein Wegbereiter von Jesus war. Und es ist hingewiesen worden auf ihn, dass er kommen wird. Die Propheten haben auf ihn hingewiesen. Er ist angekündigt worden, dass er der Wegbereiter sein wird. Und ich lese uns jetzt aus Johannes 3, 3 bis 6. Und er, Johannes, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Der Johannes war der prophezeite Wegbereiter, der verheißen war, wo für Messias angedeutet hat und hingewiesen hat, was das Volk so sehr gebraucht hat. Und ich glaube, unser Volk braucht auch Wegbereiter, die auf den Messias angedeuten. Wegbereiter, die so sind wie eine Stimme von einem Rufer in der Wüste, wie es eben der Johannes war. Wegbereiter, wo Gottes Liebe, Gnade und Treue und Fürsorge in die Welt rausposaunen. Und wo Menschen zu Jesus rufen. Zu Jesus, dem Sohn von Gott, dem Heiland der Welt, wie es hier gestanden ist in diesem Text. Zu der Quelle vom Leben. Zu dem, der Hoffnung schenkt, der über das Leben ausgeht. Zu dem, der Erlöser ist und Ursprung von aller Freude. Und so ein Wegbereiter und ein Rufer in der Wüste, das war eben der Johannes. Und er hat ja ganz unterschiedliche Menschen zu sich gerufen, in die Wüste, die zu ihm gekommen sind. Das waren Zöllner. Juden, die den Römern geholfen haben, das eigene Volk auszubüten. Es sind Soldaten, die sind aufgeführt, die zu ihm gekommen sind. Heiden, die das Volk unterdrückt haben. Das ganze Volk ist gekommen, das auf Erlösung gelangt hat, von dieser furchtbaren Zeit, in der sie drinnen gesteckt sind. Es waren Priester und Leviten, die eine Sonderstellung im Volk hatten. Und alle sind in die Wüste zum Johannes. Aus ganz unterschiedlichen geistlichen Wüsten sind die Menschen gekommen. Die Zöllner sind aus der Wüste gekommen, von den faulen Kompromissen, die sie immer gemacht haben. Die Soldaten, die sind aus der Wüste gekommen von der Gottlosigkeit. Das Volk ist aus der Wüste gekommen, wo Gott nicht mehr sichtbar war in ihrem Leben. Die Schriftgelehrten sind aus der Wüste von der Gesetzlichkeit gekommen. Für all diese Menschen ist der Johannes ein Rufer in der Wüste gewesen. Und wenn du ein Wegbereiter für Jesus sein möchtest, dann musst du auch so ein Rufer sein in der geistlichen Wüste von Menschen. Und die geistliche Wüste, die kann ja ganz, ganz verschieden aussehen. Es kann eine geistliche Wüste sein am Arbeitsplatz, wo praktisch keiner mehr weiss, von was dass man Weihnachten feiert. Es kann eine geistliche Wüste sein in deiner Verwandtschaft, wo du vielleicht der einzige Christ bist. Oder in deinem Freundeskreis, wo sich einige von Jesus abgewendet haben, weil sie vielleicht irgendwie enttäuscht sind. Oder in deiner Kleingruppe, wo die anderen vielleicht entmutigt sind, deprimiert. Oder bei Kollegen, wo den Blick für Jesus verloren haben. Mitarbeiter, wo resigniert haben. Glaubensgeschwister, die auf einem falschen Weg unterwegs sind. Wo auch immer du ein Rufer bist in der Wüste, bist du ein Wegbereiter für Jesus. Und ich glaube, unsere Welt braucht Wegbereiter. Menschen, die Jesus den Weg bereiten. Und darum ist die Frage, wo ist die Wüste, wo du ein Rufer sein könntest? In was für eine Wüste könntest du reinrufen? Was für Menschen sind die Menschen, wo du rufen könntest? Zurückrufen zu Jesus, zur Gnade, zur Freiheit, zum Leben. Wem könntest du ein Wegbereiter sein? Gerade in dieser Adventszeit. Auf die Art und Weise, wie du es eben gerade kannst sein. Vielleicht kreativ. Susanne war unterwegs in Albanien. Hat dort in die Wüste hineingerufen. Du könntest vielleicht eine Karte schreiben, eine Weihnachtskarte an jemanden. Vielleicht könntest du irgendetwas in Status tun, um so einen Ruf zu ziehen, jemandem eine Ermutigung weitergeben. Vielleicht dich einmal mit jemandem beschäftigen, wo sonst kein Knochen irgendwie etwas will zu tun haben mit dem. Jemandem helfen. Ein freundliches Wort. Ein Zeugnis. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, in eine geistliche Wüste hineinzurufen. Und du sagst vielleicht an dieser Stelle, ja, ich bin ja eigentlich nicht so ein Rüfer, oder? Ich bin nicht so jemand, der gerne laute Töne anschlägt. Ich weiss auch nicht so recht, was ich sagen soll. Oder die guten Ideen kommen wir immer später. So geht es mir eben meistens auch, oder? Am Schluss nachher weisst du schon, was hättest du denn sagen, aber im Moment kommt es dir nicht in den Sinn. Oder vielleicht sagst du, ich habe da schon gerufen, aber ich kann nicht mehr, weil ich darf nicht mehr. Es ist genug. Dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Dann predigen einfach die Predigt ohne Wort. Predigen einfach durch deine Person, durch deine Anwesenheit, durch deine Ausstrahlung. Durch dein Handeln oder durch dein Vorbild. Predigen, einfach das Wort, die Predigt ohne Wort. Das hat nämlich der Johannes auch gemacht. Der Johannes, der war ja bekannt für seine wortgewaltige Botschaft, Predigt. Oder? Er war ein energischer Rufer, eben in der Wüste, in der Rufe, kehrt um, die Axt ist an den Bäumen und das Reich Gottes kommt und jetzt müsst ihr euch taufen lassen und erneuern lassen. Der Messias kommt, das Reich Gottes ist angebrochen. Aber genauso ist der Johannes nämlich auch bekannt für seine stumme Botschaft. Er hat auch predigt ohne Wort. Durch seine Hingabe, die er gelebt hat. In der Wüste gelebt. Er hat auf jeglichen Luxus verzichtet und hat eigentlich gar nichts gehabt, oder? Totale Hingabe. Bescheidenheit, wo er gesagt hat, ich bin nicht einmal würdig, Jesus die Riemen an den Schuhen aufzumachen, geschweige denn die Füße zu waschen. Oder die Selbstlosigkeit, wenn man sich das überlegt. Oder? Der Johannes der Täufer ist ja ein Erweckungsprediger gewesen, oder? Aber alle sind ja nachher zu Jesus gegangen und er hat das voll können unterstützen und hat das gelebt, oder? Und hat Leute auf Jesus angewiesen und geschickt und so und hat nicht die Leute an sich gebunden. Was ja eigentlich auch ein bisschen erstaunlich ist. Selbstlosigkeit, unerschrocken. Er hat sich nicht abbringen lassen. Und Fokussierung auf Jesus. Er hat genau gewusst, ich bin ein Hinweis auf Jesus und nicht mehr. Das ist meine Aufgabe. Die Selbstaufgabe, die er hatte, wo er gesagt hat, ich muss abnehmen, ich muss immer weniger werden und Jesus immer mehr. Und die Opferbereitschaft, sein Leben hingeben. Also die Johannes war ein Rüfer in der Wüste, eine eindrückliche Botschaft gehabt, aber er hat auch die stumme Predigt. Eindrücklich, wirksam, bis zum letzten Atemzug. Und er war so ein Wegbereiter von Jesus. Und die Frage ist, wo könntest du echt die Predigt ohne Wort predigen? In deinem Umfeld? Vielleicht einfach, indem du deinen Dienst mit Liebe, Treue und Hingabe tust. Vielleicht ein Besuch bei jemandem, der einsam ist. Darf du mal vorbeigehst, Telefon machst, Leute, die abgeschoben sind, Annahme zeigst, ein unerwartetes Geschenk machst jemandem, die Hand zur Versöhnung gibst, jemandem Wertschätzung zum Ausdruck bringst, einen Nachteil in Kauf nimmst zugunsten von anderen Menschen, sind wir ja gerade ein bisschen am Üben momentan, oder, als Bevölkerung, dass du das einfach so machst. Stumme Predigt kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber jeder von uns kann eine stumme Predigt haben, eine Predigt ohne Wort. Und jeder von uns kann durch das ein Wegbereiter von Jesus sein. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wo können wir ein Rüfer in der Wüste sein? Wie können wir rufen? Und wenn wir überhaupt rufen? Wenn wir Wegbereiter sind, wie der Johannes, dieser Frage können wir ein bisschen nachhängen bei dem Musikstück, das wir jetzt dann hören werden. Wo und wie könnte ich ein Wegbereiter sein? Möchte ich ein Hinweis auf Jesus sein.